ARD.
It was Friday 4/26. Es war Freitag der 26.04. I was late for school, didn't want to go at all. Thought it was cool with my mom. I pretended to be sick, but she took me in her arm and I went to second period. Ich habe so getan, als wäre ich krank, aber sie hat mich in den Arm genommen und ich bin zu meiner zweiten Stunde gegangen. Pretty much looked like it was gonna be a regular Friday. Es hat alles so ausgesehen, als wäre es einfach ein normaler Freitag geworden. And after school we would go out for a ride, hey. Es gibt Momente, wo ich noch komplett fertig bin. Und es gibt auch jeden Tag, jeden einzelnen Tag Momente, wo ich die Bilder komplett vor mir habe. Und das sind ganz seltsame Momente. Zum Beispiel, wenn ich am Morgen in der Bahn sitze und fahre zur Schule, gucke ich aus dem Fenster und auf einmal läuft der Film vor mir ab, wie ich da weggerannt bin oder irgendwas. Sowas kommt jeden Tag vor. Und auch in der Nacht kommt es vor.
Ich war total fertig, die Todesangst da drin. Die konnten kaum atmen und alles, die sind auch jetzt noch fertig.
Also es war ein maskierter Mann und der kam aus der Toilette, bewaffnet und lief an uns vorbei.
Amok in Erfurt. Feature von Henry Bernhard.
Ich hab noch gesagt, drück ab. Wenn du mich jetzt erschießt, dann guck mir in die Augen.
26. April, der Freitag. Da hatte ich eigentlich 4 Stunden zu geben, aber es war Prüfungstag. Und da ich 12. Klasse unterrichte, hatte ich Prüfungsaufsicht.
Ich hatte 5 Stunden Mathe hintereinander. Und na, ich hatte dann noch mit Herrn Schwarzer noch ein Erlebnis, weil ich eine Matheaufgabe nicht rausbekommen habe. Und er hat gesagt, ich grübel dann, ich sag Ihnen am Montag Bescheid und ich weiß, ja, und dann ist es aber ja leider nicht mehr dazu gekommen.
I was sitting in my 4th period physics class. Ich habe in meiner 4. Stunde in Physik gesessen. When all of a sudden we heard loud noises, scared my ass. Als wir plötzlich laute Geräusche von draußen hörten, die mich sehr beängstigt hatten. Teacher said it was the workers right outside the door, said they use machinery reconstructing the floor. Der Lehrer hatte gesagt, es wären die Bauarbeiter draußen und meinte, sie würden große Maschinen benutzen, um den Boden neu zu machen.
Und in dem Moment hat es so heftig vor unserer Tür geknallt, aber richtig heftig. Die Tür hat in ihren Angeln vibriert. Und wir haben alle erstmal zur Tür geguckt. Es war kurz ruhig, dann kam noch ein Knall, dann war es wieder kurz ruhig, dann kam noch ein Knall, noch ein Knall.
Und dann wurde mir das aber zu bunt mit diesen Knallen, weil es ihm ganz nahe war. Und dann bin ich rausgegangen und in dem Moment ging der Robert Steinhäuser an mir vorbei. Also wir sind uns so Arm an Arm. Er hielt seine Waffe in der rechten Hand und ich bin mit meiner rechten Seite an ihm vorbeigegangen. Und ich wollte den ansprechen, weil ich mir gedacht habe, das kann ja wohl irgendwie nicht sein. Der kann doch jetzt ja nicht einfach so durchgeknallt. Also die Schüler haben ja immer mal ein paar Scherze drauf. Aber der war mir zu fett. Ne?
3 students wanted to leave the room shortly after that. 3 Schüler wollten den Klassenraum unmittelbar danach verlassen. 2 got stuck up in the door and the other one came back. 2 sind in der Tür stehen geblieben und der andere kam zurück. They said this can't be true and so I went outside to check. Die sagten, das kann nicht wahr sein, also bin ich rausgegangen, um nachzusehen. I saw an empty hallway and 2 teachers lying there. Ich habe einen leeren Gang gesehen und 2 Lehrer auf dem Boden liegen.
Und ich habe es wirklich überhaupt nicht geschnallt. Für mich war es komplett unlogisch. Ich meine, sowas geht einfach nicht an der Schule. Sowas kommt nicht vor. Dann habe erstmal meine Klassenkameraden alle beruhigt, habe halt gemeint, dass die nur Spaß machen.
Und irgendwann ist meine Biolehrerin halt aufgestanden und meinte, Mensch, was ist denn hier nur los? Und ich saß direkt neben der Tür, also ich saß, wenn man gleich in den Raum reinkommt, rechts. Und gerade als sie vor der Tür stand, ging die Tür auch schon auf und er stand halt da. Und also ich habe erst gedacht so, Scherz, also ich habe gedacht, das sind die 12er. Und dann auf einmal kommt so ein Umschlag, wo du denkst, nee, hallo, du bist 12, du schreibst gerade Abitur, das kann keiner aus deinem Jahrgang sein, der ist jetzt da ein Scherzerlob, weil die alle noch schreiben. Und ich habe ihm in die Augen geguckt und habe nur gedacht, so, hä? Also so richtig so, hä? Und meine Biolehrerin stand da neben mir, hat sich nicht bewegt, war total ruhig Und dann hat er halt seine Waffe hochgenommen und hat geschossen. Und ich habe halt, also ich habe genau in den Lauf geguckt. Also ich weiß genau, wie die Pistole aussah.
Und ich weiß nur noch, dass dann der Täter bei uns im Raum stand. Und dann fing Frau Clement an, raus, alle raus hier. Ja, alle sind aufgesprungen und sind aus dem Raum rausgelaufen. Außer ich bin stehen geblieben. Habe meine Reflexe total versagt. Und dann kam Frau Clement wieder zurück, hat mich am Arm gepackt und halt rausgezerrt. Hat die Tür zugeschmissen. Dann bin ich halt losgelaufen und dann kamen Schüsse und habe mich umgedreht. Und dann lag halt Frau Clement auf dem Boden.
I saw an empty hallway and two teachers lying there. And since I didn't know just what to feel, I even dared. Und weil ich nicht wusste, was ich fühlen sollte, habe ich mich sogar getraut. To drop my backpack, then I kneeled down in front of who? Meinen Rucksack fallen zu lassen. Und dann habe ich mich vor jemanden hingekniet. Used to be a person I've known, then I checked his pulse, even though obviously he was dead. Der eine Person war, die ich kannte. Dann habe ich seinen Puls gefühlt, obwohl ganz offensichtlich er schon tot war.
Und das war dann wie ein Hammerschlag. Da ist dann mein Herz genauso stehen geblieben. Da war kein Puls mehr. Und da war dann komplett diese ganze Theorie mit dem Spaß und all sowas, war alles weg. Und in dem Moment kamen die Schüsse wieder nach unten. Und da habe ich mich auch, ich habe mich dann gar nicht mehr um meine Klassenkameraden gekümmert und um gar nichts mehr gekümmert. Ich habe mir meinen Rucksack geschnappt und bin erstmal runtergerannt.
I saw an empty hallway and two teachers lying there. And since I didn't know just what to feel, yo, I even dared to drop my backpack. Then I kneeled down in front of who used to be a person I've known. Then I checked his pulse, even though obviously he was dead, he was dead.
Verlassen Sie bitte das Objekt weiträumig. Hier wird scharf geschossen. Danke.
Haben wir dann die Polizei gerufen. Und ich bin halt dorthin gerannt und bin halt auf den Herrn Gorski gestoßen. Und hab halt erzählt, was ich gesehen habe. Und bin ich zurück und er ist dann halt zur Tür rein. Aber keine Ahnung, oder wollte zur Tür rein. Und ja, und dann kamen halt diese Schüsse wieder. Und dann war halt eine ganze Weile gar nichts. Total leise.
Denen standen die Schweißperlen auf der Stirn, ne, und gezittert und immer in Deckung, die standen immer vor mir. Die wussten gar nicht, was sie machen sollten irgendwie, ne, und haben wahrscheinlich auch alles, was sie mal irgendwie gelernt haben oder was man so beachten muss, versucht jetzt zu rekapitulieren. Ne.
Das kriegt man da oben nicht mit. Wir waren ja da oben, bis auf noch einen anderen Mathekurs, der dort auch Prüfungen schrieb, waren wir die Einzigen. Da haben wir schon die Knie gezittert. Bin aber äußerlich ruhig geblieben. Ja, und dann habe ich die Schule angerufen von dem Handy aus und dann hatte ich Frau Alt am Telefon, die also geheult hat am Telefon und nur sagt, es ist was Schreckliches passiert. Ich habe gar nicht gefragt, was passiert ist. War mir schon klar, die Geräusche und dieser Satz passte.
Ein Mädel aus unserem Raum ist dann total hysterisch geworden und hat die ganze Zeit nur den Namen von der Lehrerin gerufen, dass sie tot ist. Und wir haben uns dann total aneinander geklammert und total gezittert und halt total aufgeregt und man denkt wirklich nur so, das kann es jetzt nicht sein, das ist jetzt nicht wirklich passiert.
Meine ganzen Freunde sind hier drin und dann habe ich die Panik natürlich bekommen und bin hier dann sofort los.
Ich bin auf der Nachbarschule da und ich habe nur gehört, wir haben nur die Polizeiwagen gehört und daraufhin bin ich gleich los, bin her und dann bin ich nur noch rein.
Und dann kam dieses Bangen, dann ging dieses Erzählen rum, wer hat wen gesehen und vor allem welche Schüler noch drin waren, das war halt auch krass. Und man hat dann versucht, per Handy so viel wie möglich zu SMSen oder Leute anzurufen, dass man halt wirklich auch mit denen in Kontakt tritt. Und ja, das waren wirklich sehr, sehr beschissene Minuten.
Links an den Tischen und erst, wenn das Kind registriert ist und die Eltern dabei sind, kann das Kind abgeholt werden. Das heißt, dann auch austragen. Bitte lassen Sie sich auch austragen.
Und da hieß es, man sollte sich registrieren lassen und da konnte einem auch niemand was sagen. Es war ja klar, es wusste auch niemand was. Es war so ziemlich aussichtslos und chaotisch dort. Und dann hat man ja geguckt, sehe ich meine Frau oder sehe ich sie nicht.
Zum Täter kann man bisher nur sagen, dass es sich hier um einen 19-jährigen Erfurter handelt, der nach jetzigem Erkenntnisstand im Gymnasium verwiesen wurde.
Der Lehrer hat dann nur noch so den Kopf von der Lehrerin mit so einer Jacke abgedeckt, damit man das halt nicht mehr so sieht. Und dann saß man von um 11 bis, ich glaube, es war 2:30 ungefähr in dem Raum. Wir haben jede Minute, alle von allen Handys die Polizei angerufen, weil wir hatten gedacht so, das merkt keiner mit. Wir wussten nicht, wir haben gedacht, das merkt keiner.
Das war mir gar nicht bewusst, dass es 3,5 Stunden waren. Es änderte sich ja auch nichts, es passierte nichts. Ja, keiner hat gesagt, den Satz gesagt, hoffentlich kommen wir hier raus, hat keiner gesagt. Aber alle haben es gedacht. Wir haben nichts gemacht, wir haben nur gewartet. Jeder war mit sich beschäftigt. Das ist eine Angst, die ich keinem wünsche. Eine Angst, die man auch nicht vergisst. Eine Angst, die auch lange noch in mir drin war, die ich jetzt langsam überwunden habe. Und die Angst ist wirklich, hat sich in mich reingefressen.
Der andere Lehrer meinte dann so, das kann nur ein ehemaliger Schüler gewesen sein. Und ich war die Einzige, die zu dem Zeitpunkt ausgesprochen hat. Das war Robert Steinhäuser. Also ich habe ihm auch in die Augen geguckt. Ich habe ihm ja genau angeguckt. Und von daher wusste ich einfach, der war es.
Und dann klopft es an der Tür. Und da habe ich dann so hinter dem Türpfosten stehend gefragt, ja, wer da ist. Da sagten, ja, hier ist unser Einsatzkommando. Und wer ist dort? Na, ich sagte, ja, hier sind 2 Lehrer und 45 Schüler. Und da fragte der mich so, kennen Sie alle Leute im Raum? Ich sage, ja, wir sind 2 Lehrer und unsere Prüflinge. Gut, dann schließen Sie mal, öffnen Sie jetzt bitte die Tür. Und habe ich nur gesagt, ich habe die 2-mal zugeschlossen, das klackt jetzt.
Also jeder Einsatz, Mensch, hatte dann halt einen Schüler von uns und hat uns dann so in Gewahrsam genommen und hat uns dann in Raum 101 gebracht. Und da habe ich dann auch Gott sei Dank meinen Bruder dann getroffen. Und da erzählt der natürlich erstmal, was er gesehen hat. Und dann fällt man sich auf jeden Fall erstmal in die Arme und freut sich einfach nur, dass man denjenigen sieht. Und da merkt man dann so, nee. Es gab wirklich viele Lehrer, die einem auch so ans Herz gewachsen sind und die man einfach so gerne gehabt hat. Und ja, und dann, wenn man dann so die anderen Lehrer sieht, dann weiß man eigentlich, Mensch, was eigentlich passiert ist.
Erst als alle Schüler draußen waren, sagte ich dann zu einem anderen Kollegen noch, das ist doch Wahnsinn, hier einfach 2 Leute zu erschießen. Oder 3, so genau wussten wir es nicht. Und dann stand eine Notärztin noch mit in dem Raum, die sagte, wieso 3, es sind 17 Tote hier. Und sagte mir eben, sind fast alles Lehrer, nur 2 Schüler. Und ein Polizist und er selber. Und die Sekretärin. Und da habe ich erstmal überhaupt nichts geglaubt. Und auf dem Weg darunter kam einer vom SEK an oder von der Polizei, der ein ehemaliger Schüler von mir war. Nein, der konnte gar nicht fassen, dass er mich da sah. Der hat mich einfach unter den Arm genommen, hat mich da rausgenommen. Und dann kam noch einer an von Johannitern, das war auch ein ehemaliger Schüler. War so ganz komisch, dass sich, sag ich mal, auf einmal Vergangenheit da war, dass mich das alles wieder einholte und dass auf einmal wieder Leben um mich drumherum war.
Philipp, du müsstest mal gucken können, dass mal ganz kurz gegebenenfalls dabei ist.
2 Minuten.
Ja, wer von denen vielleicht nicht mehr existent ist.
Ja, kommt da oben. Komm, geht ganz schnell.
Was ich so gesehen habe, war halt, dass ich auch dann Journalisten tatsächlich um die, ich sag mal, Zeugen gestritten haben, ja. Wo es dann hieß, das ist meiner und den interviewe ich jetzt und bitte verschwinde oder so.
Es ging einfach nur darum, der wurde in den Rücken geschossen oder bei dem wurde in den Rucksack geschossen. Die Kugel wurde irgendwie abgefallen, den müssen wir interviewen, den müssen wir haben.
Das sind jetzt alles nur Vermutungen, ich bitte Sie also nicht daraus. Wir haben hier,
ach du Schande,
Christiane Alt, Rosemarie Hanje, Rolf Hegenbart, Hans-Joachim Schwertfeger.
Schwertfeger ist tot.
Vertrauenslehrer Joachim Koch.
Heide, Heide-Marie Sicker ist auch tot, ne?
Ja, Sicker dürfte tot sein.
Ja. Es gibt doch auch Journalisten, die sich als Psychologen ausgegeben haben am 26. Was? Auf dem Sportplatz, die gesagt haben, wir sind Psychologen und haben dann Interviews geführt.
Ich versuche immer das Bild eher zu vergrößern. Es ist nicht sehr groß, das ist das Problem.
Na, ich hatte so schon das Gefühl, dass die Arbeitsteilung ganz gut funktioniert. Wie im Krimi beim Polizeiverhör. Guter Polizist, böser Polizist, ja, ihr seid der Boulevard, ihr macht das und das und wir sind die Seriösen, wir machen das und das.
Was ist das, ja? Ja, danke. Okay, gut.
Ja, und dann wurde der Sportplatz so Stück für Stück leer. Die Eltern, die da waren und die Angehörigen, die haben dann ihre Kinder irgendwo in die Arme nehmen können und sind dann so schnell wie möglich, haben sie das Gelände da verlassen. Ist ja auch nachvollziehbar. Und dann wurde der Sportplatz langsam leer. Tja, und dann kam plötzlich niemand mehr. Und dann hat das lange Warten angefangen. Dann haben wir gewartet und es wollte oder es konnte niemand was sagen.
Von einer Kollegin habe ich es erst am nächsten Tag erfahren, dass die nicht mehr gibt. Da habe ich die ganze Nacht noch gehofft, dass sie verletzt im Krankenhaus sei. Andere wussten schon, dass die nicht mehr gibt, dass sie tot ist. Aber keiner hat den Mut gehabt, mir das zu sagen. Keiner wollte das sagen. Ja, seitdem ist das Leben also doch ganz anders geworden. Ganz anders.
Das hat dann gedauert bis gegen 7. Ja, und dann sind dann die Angehörigen eben aufgerufen worden und in einen anderen Raum gebeten worden. Tja. Dann ist es mir gesagt worden.
Klar, man spendet sich schon Trost. Aber es wäre ja auch wirklich so toll, gäbe es einen Himmel, ne? Es wäre doch schön. Weil du einfach Trost brauchst. Und wo findet man denn den? Bei den Lebenden ja nicht.
Wo warst du heute, Gott? Wo geht es hin mit dieser verkehrten Welt? In unserer kleinen alltäglichen Stadt ist uns das Furchtbare auf den Leib gerückt. Mitten hinein in die Planung eines Wochenendes, mitten hinein in hoffnungsvolles Leben und Miteinander, mitten hinein in Familien und Freundschaften.
Meine eigene Klasse hat also erlebt, wie der Lehrer, der für mich vertreten hat in dieser Klasse an dem Tag, vor deren Augen erschossen wurde und dort liegen blieb. Und die haben auch mehrere Stunden mit diesem toten Kollegen zusammen im Raum gehockt. Eine Sache, die für mich auch furchtbar unvorstellbar ist. Unvorstellbar ist, sowas zu erleben. Viele verschiedene Facetten von Leid, die wir haben. Das Zeuge sein, das Angehöriger zu sein, Hinterbliebene zu sein oder eben das nicht dabei gewesen zu sein. Die Kollegen, die schon zu Hause waren, die haben genau dieselben Probleme, die Sache zu verarbeiten, weil Schuldgefühle aufkommen. Warum war ich eigentlich nicht da? Warum ist da jemand an meiner Stelle umgekommen?
Der kannte mich ja nicht als Lehrer. Aber der kannte ja auch viele andere. Die Referendarin kannte er nicht und andere junge Kollegen kannte er ja persönlich auch nicht. Für den hatte ja nur gezählt Lehrer. Oder ich hätte eine Minute später aus dem Raum rauskommen brauchen.
Man kommt in die Wohnung und die ist leer. Man hat sich da frühmorgens verabschiedet, wie immer. Hat die Bilder noch vor Augen und dann kommt der geliebte Partner nicht mehr wieder. Das ist einfach, weiß man nicht, was man denken soll. Für mich war das Erste, was mir ganz, ganz wichtig war, ich wusste, dass ich dem Kind das sagen muss. Das war mir ganz klar. Ich konnte mich da nicht wegdrücken. Und ich konnte das einfach nicht. Ich muss dem Kind, was fast 3 Jahre alt ist, das einfach sagen. Und also ich bin dann am nächsten Morgen, habe ich mir dann vorgenommen, wie machst du es jetzt? Letztlich muss ich mir die Worte selber zurechtlegen und letztlich muss ich das selber sagen. Ich hatte mir so das auch so ein bisschen zurechtgelegt und überlegt und ich bin dann am Vormittag zu meinen Eltern gefahren. Und ja, habe mich zum Kind gesetzt, das gerade gespielt hat auf der Erde. Habe alle rausgeschickt. Habe gesagt, du Frieda, ich muss dir was sagen. Die Mama kommt nicht mal wieder. Die Mama ist im Himmel. Und der geht's gut. Die musste so schnell gehen, dass er uns nicht mal Tschüssi sagen konnte. Und das war die größte Angst für mich, das dem Kind zu sagen. Weil ich einfach nicht wusste, wie reagiert es. Man stellt sich ja so landläufig vor, dass dann die Kinder schreien und sonst irgendwas machen. Aber das Kind hat ganz ernst gerade ausgeguckt. Und ich wusste, die Mama kommt nicht mehr wieder. Und dann, es mag auch paradox klingen, haben wir die Sachen zusammengepackt und gesagt, so, jetzt fahren wir einkaufen. Weil wir mussten ja irgendwas machen. Und wir waren dann immer samstags noch einkaufen. Und sind mal einkaufen gefahren.
So now we're facing a lot of questions nobody can answer. Come up with suggestions that might help us through these circumstances. If you can't, well that's exactly what we feel like when we ask for advice. Throw a dice and calculate the possibility of getting number 6. And you will get the possibility of numbers of the students who we're gonna see. The inside and the bricks and walls in psychiatry.
Wirf einen Würfel und errechne die Möglichkeit, die Nummer 6 zu bekommen. Und du wirst die Anzahl oder die Möglichkeit der Anzahl der Schüler berechnen, die in nächster Zeit eine psychiatrische Anstalt von ihnen sehen werden.
Es war das Raster Lehrer und ich war eigentlich gemeint. Das habe ich bald begriffen und es hat mir auch sehr viel Angst gemacht. Denn da gab es eine Zeit, wo geredet wurde, es gäbe 2 Täter. Und der eine war ja nur tot. Da hatte ich sehr, sehr viel Angst, dass es da im Prinzip schon noch einen Plan gibt, die restlichen auch noch umzubringen. Das war eine furchtbare Zeit.
Da kamen mal in der ersten Woche nach dieser Tat noch anonyme Anrufe bei einigen Kollegen, so, dich kriege ich auch noch, ich habe dich gesehen und solche Sachen. Da waren wir nochmal total in einer Panik und in einer Angst. Ne?
Man rechnet damit, dass hinter jedem Auto jemand vorspringen kann und dich jetzt erschießen kann. Das ist so blöd, ich weiß es, aber in dem Moment war es einfach so. Auch am Abend nochmal wegzugehen war richtig schwer.
Das ist eine ganz neue Erfahrung gewesen, die war auch für mich neu. Man war ja gewohnt, davon ist man der Starke. Und wir haben uns am Montag, am 29. April, das erste Mal wieder als Klasse getroffen. Natürlich nicht in der Schule. Der Bürgermeister hatte uns das Rathaus zur Verfügung gestellt für eine Woche, hat dann gesagt, das sei jetzt unsere Schule. Und da trafen wir das erste Mal aufeinander und wir waren alle schwach. Konnte erstmal gar keine reden und auch ich nicht. Und ich war auch mit der Situation erstmal sehr angestrengt und sehr überfordert. Es sollten zwar sofort Psychologen mit in die Klassen rein, aber der betreuende Psychologe meiner Klasse fand den Raum nicht. Ich war also erstmal alleine eine halbe Stunde mit der Klasse und habe mir überlegt, in die Gesichter geguckt. War furchtbar. Es war furchtbar. Es waren nicht mehr die Kinder, die ich am Donnerstag die Woche vorher noch gesehen hatte, sondern auf einmal zwar dieselben Gesichter, aber die Augen waren. Die waren nur noch traurig. Und da habe ich mir auch keinen anderen Rat gewusst, als ihn einfach zu erzählen, was mir an dem Tag passiert ist. Und ja, habe dann auch keine Angst gehabt, dann dort dass die volle Klasse zu heulen ist. Nee, da war ich ganz schwach. Da war ich total dünnhäutig und schwach. Aber dass die das gesehen haben, das hat bei denen auch so viel gelöst und die konnten dann auch reden. Da haben erstmal die Mädchen geredet, die Jungs mussten ja erstmal tapfer sein. Ein Junge weint ja nicht. Es war ganz deutlich zu spüren, was unsere Gesellschaft da in uns auch schon von klein auf anregt und einpflanzt an Verhaltensmustern. Und das hat eine ganze Weile gedauert, sehr lange gedauert, bis alles erzählt war, was in dem Moment erzählbar war. Da war noch lange nicht alles möglich zu erzählen. Ja, aber da haben sie einen schwachen Lehrer gesehen.
Ich habe halt auch durch meine Therapie einfach gelernt, drüber zu reden und das halt auszusprechen. Also am Anfang habe ich auch gedacht, nee, ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Psychologen, ich will keinen Psychologen. Auch an dem Tag selber ging mir die Psychologen total auf den Nerv.
Die standen bei uns vor der Klasse, haben ihre Doktortitel abgerattert, haben uns gesagt, sie sind der und der und das und sie können uns erklären, was in unserem Gehirn dann und dann vorgeht. Und waren so unzutraulich, so fremd, einfach nur, die standen da und das war's. Und das war mir so unsympathisch und da habe ich mir gedacht, Mensch, das soll jetzt ein Mensch sein, dem du dich öffnen sollst, dem du alles erzählen sollst, was du erlebt hast. Und da habe ich gesagt, nee, das wird nicht passieren. Weil dazu habe ich genug Freunde und Menschen, wo es mir wichtig ist, dass die auch wissen, was in mir vorgeht. Ich habe sehr viel erzählt, sehr, sehr vielen Menschen auch erzählt, was in mir vorging. Und das hat mir geholfen.
Dann haben wir über die Leute gesprochen, die tot waren und alles das rausgekramt, was schön war, was wir an angenehme Erinnerungen an die hatten. Jeder wusste irgendwas Lustiges zu erzählen, was Schönes. Eine angenehme Erinnerung an den Lehrer.
Vorher konnte ich mir nie vorstellen, dass ich irgendwann mal meine Stammkursleiterin umarme. Also das ist einfach so herzlich dann gewesen und auch bei, das ist einfach so schön, einfach zu wissen, die haben genau dasselbe erlebt wie du und das ist nicht mehr dieses distanzierte Verhältnis Schüler-Lehrer.
Und das hat sich auch noch nicht wieder gegeben. Das will ich auch gar nicht, dass sich das wieder gibt. Andere Schulen sehen das vielleicht unter einem ganz anderen Bild. Die haben überhaupt keine Distanz mehr zu den Schülern. Was machen die denn? So kann man doch nicht unterrichten, so kann man doch nicht mit denen umgehen. Man kann doch nicht einfach auf die so zugehen, man kann sich doch gar nicht privat mit denen treffen, privat mit denen unterhalten. Na klar können wir das, das müssen wir. Das ist unsere Rettung. Es war unsere Rettung bis jetzt und das wird sie auch bleiben.
Und ich habe auch heute erst wieder erlebt, dass eine Lehrerin bei uns in der ersten Stunde durch eigene erfahrene Dinge so machtlos auch in dem Moment vor der Klasse war, dass sie auch selber einfach gesagt hat, sie möchte jetzt nicht den Unterricht machen, sondern sie möchte sich mit der Klasse unterhalten. Und das war heute Morgen auch sehr, sehr wichtig für mich. Das fand ich auch sehr, sehr schön wieder, weil das war wieder sehr offen und es war wieder sehr berührend. Und sowas kommt auch weiter vor und ich denke, sowas wird auch weiter vorkommen, weil das Ausmaß an Heilung oder bis sowas wirklich verarbeitet wird oder irgendwas, hätte niemand erwartet, dass es so lange dauert.
Also ich habe immer gedacht, ich bin stark, aber wenn man einmal in der Situation drin ist, dass man merkt, jetzt schwimmen dir aber die Fälle davon und jetzt verliere ich einen Überblick, dann musste ich, das war vor einigen Wochen, musste ich wirklich die Notbremse ziehen. Das hieß für mich, aufhören zu arbeiten erstmal und dann einen Tag Ruhe und den Tag einfach nur erstmal als Tag wahrnehmen, der was bieten könnte und erstmal versuchen, was Schönes zu finden und was mir an dem Tag nicht gelang. Und sich durch die Psychologen helfen zu lassen, damit man danach wieder kann. Ich habe gemerkt, es funktioniert.
Der Augenblick, Frau Clement auf dem Boden zu sehen und total verkrümmt und richtig schmerzhaft, eigentlich, das war so das Schlimmste. halt, dass ich in dem Augenblick, was weiß ich, nicht im Arm gepackt habe oder auch, wieso, wie es halt mit mir gemacht hat, mich gerettet. Vielleicht wäre dann was anderes gekommen. Wer weiß. Also an mir ist es jetzt noch nicht vorbei.
Die hören das von ihren Eltern. Also wenn die gesagt haben, oh, ich kann nicht und ich kann nicht in die Schule gehen, dann waren die Eltern diejenigen, die oftmals Druck gemacht haben und dann nicht so viel Verständnis gezeigt haben. Die haben gesagt, nun reiß dich mal zusammen und die anderen gehen doch auch wieder.
Ja, meine Psychologen fing auch an, das kann noch eine Weile dauern. Sie fing auch an, mir hätte sofort geholfen werden müssen. Und dadurch, dass mir nicht geholfen wurde, ist halt so, dass ich jetzt immer noch das Trauma habe oder jetzt langsam abgebaut werden muss.
Ich meine, ich bringe mein Kind in die Schule und denke, dass es dort sicher ist und aufgehoben ist und dass sich da Lehrer drum kümmern. Und das war ja dann auch nicht mehr. Wir waren ja, wenn wir da waren, waren wir auch total verletzt. Ja. Und wir sind da ja auch nur mit so einem Pflichtbewusstsein hingegangen und gesagt haben, nee, die brauchen uns unbedingt, wir müssen hin. Die Kinder, die wollten ja auch niemanden anderen als die alten Lehrer. Und die, die da hier zur Aushilfe waren, die hatten das unendlich schwer.
Sind 5 Lehrer von der Schule weg und die Größenordnung der weggegangenen Schüler bewegt sich so um 10 ungefähr. Bei 700 Schülern ist das eine Zahl, die mich freut, dass so viele bleiben.
Und am 14.06. war ja dann der Abiball. Naja, das ist natürlich dann alles ausgefallen. Also es gab halt nur die Feierstunde sozusagen und die war halt sehr traurig und dezent gehalten. In dem Moment, also ging es mir zumindest so, vergisst man das alles auch. Man vergisst einfach, man steht einfach da oben und man guckt auf die Leute runter und in dem Moment erfüllt einen so ein Stolz, das ist einfach Wahnsinn. Man hat diese Mappe in der Hand, liest Johann Gutenberg im Nasen mit einem Abiturzeugnis drin und sagt sich, Mensch, du hast es geschafft, du hast dein Abitur. Und man denkt dann erstmal nur an sich und denkt sich, boah, jetzt hast du dein Abi.
Our sensation seeking is being abused. Media is being used. Help me, I'm confused. My conscience just went loose. My teachers wrote me that we gotta be strong. And that's exactly what we gotta be, because everything else is wrong.
Wie habe ich das geschrieben? Das war 2 Wochen nach dem besagten Freitag. Und das sind Dinge, die mir einfach im Kopf rumgingen. Und wie ich es geschrieben habe, es war da. Es war einfach nur da.
Ich habe mir auch einmal wirklich zum Arzt schicken müssen. Und doch muss ich sagen, dass der Felix einfach von der gesamten Art her stark genug ist, es nicht ständig mit sich rumzutragen. Aber für mich persönlich war es einfach schlimm, weil ich damit alleine zurechtkommen musste, muss ich mal so jetzt erklären. Ich habe mir einfach auch die Gedanken gemacht, was wäre gewesen, wenn?
Am Anfang war es eben immer noch etwas stärker, dass sie eben gefragt hat, kommt die Mama, ja, die ist im Himmel, da kann die von oben runter gucken. Für sie war das Bild in gewisser Weise rund. Es war nichts Bedrohliches dabei. Und ich sag mal, nach dem ersten Kindergartentag und nach diesen ersten 3 Tagen, da war mir klar, die schafft das. Die schafft das einfach. Und wir kriegen das auf die Reihe.
Aber man ist so dann alleine gelassen und sagt sich, ihr alle könnt gar nicht empfinden, was in einem für Ängste jetzt noch sind. Auch das Tagtägliche, wie geht's dem Felix morgen? Geht es jetzt 4 Tage gut und kommt dann eine Phase, weil er dann auch immer schlechte Träume hatte. Was passiert dem Kind und wie geht es auch mir? Ne? Ich habe ja dann auch eine Seele und habe auch das stark empfinden, was man nicht begreifen kann, warum das passiert ist. Ich war dann einfach erschöpft. Ich war einfach irgendwo, ich konnte nicht mehr richtig arbeiten. Ich habe mich nicht mehr richtig konzentrieren können. Und habe dann irgendwann auch mal gesagt, ich kann nicht mehr.
Ich habe wirklich alles ringsrum von uns weggehalten. Weil ich mich wirklich drauf konzentrieren wollte. Auf mein Kind und mich, auf meine Familie. Und die Dinge, die da wirklich mich in Anspruch genommen haben in dem Moment. Ich habe 3 Wochen lang kein Fernsehen geguckt, weil ich eben nicht, ich wusste nicht, was ist da vorgefallen im Einzelnen.
Niemand hierzulande weiß, was sich im Kopf des Todesschützen abgespielt hat.
Er muss also vielleicht in einer virtuellen Welt gelebt haben.
Er saß 2
Stühle neben mir.
Er muss seine Lehrer gehasst haben.
Er war freundlich, ruhig, oberflächlich.
Keiner der Mitschüler ahnte, wie viel Frust sich in dem jungen Mann angestaut hatte.
Seine Eltern waren zu Elternabend nicht da. Und es gab ein Problem.
Die Pumpgun und die Pistole gehörten ihm ganz legal.
Und eines Tages hing an unserer Schulwand nur eine Bemerkung. Ab sofort ist Robert von unserer Schule suspendiert.
Robert Steinhäuser ist für mich nicht privat. Der gehört nicht zu meinem Leben, wie meine getöteten Freunde zu meinem Leben gehört haben.
Also ich nenne auch nicht mehr seinen Namen, für mich ist er ein Täter. Ich will den Namen nicht mehr hören, ich will nicht mehr sagen, für mich ist der Name gestorben.
Dabei ist auch schon Gesprächsthema. Vor allem nachdem diese fürchterlichen Vorwürfe laut geworden sind. Na, ihr wart's doch selber. Wurden die unmittelbar Betroffenen, also seine potenziellen Mordopfer, er selber in die Zwangslage gebracht, sich dafür rechtfertigen zu müssen, dass sie es nicht waren? Oder wurden in die Lage gebracht, sich selber zu fragen, ja, habe ich denn einen Beitrag dazu geleistet oder wie bin ich mit ihm umgegangen? Und sagt man sich, ich habe ihn ja gar nicht gekannt. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man so die alten Zensurenlisten vorkramt und guckt, was habe ich ihm für Noten gegeben. Und die sehen nicht gut aus. Wie war er bei mir im Unterricht? Wie habe ich zu ihm gesprochen? Das ist eine böse Saat, die da manchmal aufgeht.
Ich war der Physiklehrer von Robert, bis er unsere Schule verlassen hat. Er war nicht der Typ, den man dafür hält. Der war eher unscheinbar. Sag mal so, ich habe mich als Lehrer an anderen Schülern viel mehr gerieben. Dabei ist ja auch deshalb bei den anderen manchmal viel mehr rausgekommen dann dabei. Aber ihn habe ich gar nicht erreicht. Kam nicht ran. Und wenn mir kein Alarmzeichen übermittelt wird, dann höre ich keinen Alarm. Kam nichts an.
Ich kannte den gar nicht. Ich kann das eigentlich auch nur so sagen, dass ich da gar keine Gefühle habe. Ich frage mich dann immer, Mensch, mein Gott, was muss der auch alles erlebt haben, um so auszurasten?
Es war schon ein furchtbarer Schreck, als ich den Namen das erste Mal hörte, wer da geschossen hat. Ein furchtbarer Schreck gewesen. Und damit auch für mich klar, dass sowas, so eine Tat, so ein Amoklauf von Leuten gemacht wird, die man eigentlich gar nicht so einschätzt. Dass so ein Amoklauf nicht in einer Schule an einem sozialen Brennpunkt stattfindet, sondern es ist an einer ganz normalen Schule in der deutschen Provinz, wenn man einfach so nennen will, stattfindet. Hätte ich nie gedacht. Aber nicht in unserer Schule, wo wir eigentlich immer davon ausgingen, es funktioniert eigentlich.
Auf den Computer des Steinhäuser wurden auf der Festplatte des Rechners 35 Computerspiele festgestellt.
Bereits kurz nach seinem Rausschmiss aus der Schule bereitet Steinhäuser die Tat vor.
Robert Steinhäuser hat mitgespielt, hat am Bildschirm mitgeballert.
Oder sein Problem in der Schule, nach Abgang aus der 10. Klasse eben gar kein Zeugnis zu haben. Das passiert vielen Thüringer Schülern.
Das Spiel verändert seine Lebenswelt.
Dieser spektakuläre Amoklauf in Erfurt ist eben einer von vielen letztlich.
Robert Steinhäuser flieht immer öfter aus der Realität.
Der Detailreichtum ändert und am Ende nichts, dass man im Grunde genommen auch über Steinhäuser furchtbar wenig erfahren hat.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann braucht man, um jemanden zu töten, den Willen, die Waffe und die Technik. Und diese Spiele vermitteln denen den Willen und die Technik.
Diese Computerspiele werden 100.000-fach verkauft in der ganzen Welt. 100.000 Leute spielen damit, reagieren sich ab, ganz gesund ab. Ob das gesund ist, was in den Dingern abläuft, ist eine andere Frage. Das ist Geschmacksfrage oder eine Frage der Pietät.
Aber ich habe auch schon so oft über die Schuldfrage nachgedacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja, sind die Überlegungen auch nicht richtig, aber ich sag mir, wenn man jetzt herausfinden würde, das und das und das ist schuld daran, dann gibt es dem Steinhäuser doch einen Grund, so auszuticken oder nicht. Aber ich kenne keinen Grund für niemanden, dass man dann sowas macht. Da gibt's keinen Grund, dass ich hingehe und 16 Menschen erschieße. Also gibt's doch auch eigentlich keine Schuld. Oder?
Und da war dieses Blumenmeer. Und da waren diese vielen Schriftstücke, wo drauf stand, warum. Das konnte ich nicht ertragen, weil ich weiß, es gibt keine Antwort auf diese Frage. Gibt's nicht. Warum gerade meine Frau an dem Ort zu der Zeit?
Es ist gut, dass er tot ist. Es ist gut, dass er tot ist, weil da viele andere Sachen, die auch wirklich immer wieder Unruhe bringen, über Jahrzehnte hinweg wahrscheinlich Unruhe bringen, einfach nicht mehr stattfinden. Er hat sich zwar einerseits auch zur Affäre gezogen, mit dem sich selbst zu erschießen, andererseits hat es aber wirklich, also mir macht das auch leichter, damit umzugehen. Ich habe da keine Emotionen ihm gegenüber, keinen Hass, auch kein Schuldgefühl, weil ich mal sein Lehrer war. Gar nicht.
Die Schreckensbilanz der Tat. Dem Täter sind binnen weniger Minuten 16 Personen zum Opfer gefallen. Nach dem Urteil der Gerichtsmediziner hatten sämtliche Opfer keine Überlebenschance.
Es gibt die offiziellen Abschlussberichte. Es gibt den öffentlichen Schwamm, der drüber gezogen wurde, sage ich mal. Und mit der Ehrung des Erfurter Polizeidirektors und einiger anderer mit dem Einsatz befassten durch den Ministerpräsidenten hat auch die Landesregierung gezeigt, das Thema ist für sie erledigt, es sind offiziell keine Fehler passiert.
Ich war einfach sprachlos und fassungslos, ne, wie die da vorgegangen sind. Und da waren ja noch so viele Fragen. Hätten nicht noch Kollegen gerettet werden können? Warum sind die so langsam vorgegangen? Und weil ja, wir wussten ja, der Täter war schon längst eingesperrt und die Polizei wusste das auch. Gut, der zweite Täter, diese ganze Geschichte, hätte man das nicht schneller ausräumen können? Oder warum konnte man nicht zwei SEK-Leute nehmen, die den Herrn Lippe, der verletzt war, runtertragen? Und all solche Fragen.
Sie müssen sich das Geschehen schon sehr durcheinander und problematisch vorstellen. Also Sie dürfen in keinem Fall eine normale Situation ansetzen. Und man sah es ja auch, man traf ja mit jedem Schritt auf eine neue Bluttat. Dass es ein außerordentlich gefährlicher Täter ist.
Ich wusste ja dann, was mit meiner Frau geschehen ist. Und ich wusste, egal wie der Polizeieinsatz gelaufen ist oder wäre, es hätte nichts geholfen.
Also ich habe dann einfach daran geglaubt, jetzt ist so was Schlimmes passiert hier in Erfurt. Du bist selber mit betroffen. Jetzt werdet alle mal wach, aber auf allen Schienen. In der Politik, in dem Bildungssystem, wo auch immer. Ich habe dann einfach so innerlich mit mir immer gesprochen, habe gesagt, ihr alten Saubacken. Und zum Schluss habe ich nicht dieses Gefühl, jetzt im Nachhinein, das ist alles dort eingeschläfert, bisschen dort noch ein bisschen was und Computerspiele gibt es weiterhin und das ist alles nicht machbar. Und da mal ein paar Strafen ausgesprochen wegen dem Waffengesetz und ach, das ist alles lächerlich für mich jetzt im Nachhinein.
Und dann habe ich gesagt, am Schluss des Ganzen muss ich noch wissen, was ist passiert. Am Anfang wollte ich es nicht und konnte es nicht. Da sind die Gedanken immer wieder dahin gewandert, bis ich dann den Entschluss gefasst hatte, jetzt muss ich das wissen. Jetzt will ich das wissen. Das gehört auch dazu. Ich habe in dem Raum meine Frau gestorben ist, ein Loch in der Tafel gesehen, so groß. Wenn sie das gesehen haben, dann wissen sie, da hat keiner eine Chance.
Man läuft durch die Stadt und man sieht einfach Leute, wo man denkt, so, oder von hinten halt extrem, Mensch, der oder die sieht aus wie der oder die. Und dann denkt man halt wieder extrem an die Leute und sagt sich nur, warum ist das nur passiert? Und bei meiner Biolehrerin hat mich das dann so gewurmt, dass ich ihr bestimmte Dinge nicht mehr sagen konnte. Und ich habe das dann so gemacht, war halt auf der Beerdigung und ihr Mann stand halt so lange am Grab, bis halt jeder vorbeigelaufen ist und die Erde reingeschüttet hat. Und ich habe dann einfach die Möglichkeit genutzt, die Dinge, die ich ihr sagen wollte, ihrem Mann zu sagen. Ich musste das loswerden und ich hatte dadurch das Gefühl, dass es irgendwie an sie kommt. Ja, ich glaube, das war halt einfach gut, dass ich das gemacht habe.
Ich wollte nicht Abschied nehmen. Ich wollte nicht von den Dingen loslassen, von den Menschen loslassen. Ich wollte es nicht. Ich war auch ewig nicht auf dem Friedhof oben, um mich zu verabschieden. Habe ich ewig nicht gepackt. Weil für mich gab es den Abschied noch nicht. Ich habe es noch nicht realisiert gehabt, dass die jetzt weg waren, dass die wirklich komplett nicht mehr wiederkommen würden.
Es wird uns noch auf, weiß nicht wie lange, nicht absehbarer Zeit begleiten. Wir sind mittendrin. Das ist kein Ereignis. Das ist ein Anfang. Ein Anfang einer, ja, bei mir ist es persönlich, ich sehe das so, das ist der Anfang vom zweiten Teil in meinem Leben. Weil es ist doch alles anders als vorher.
Ich registriere nur noch die schlimmen Nachrichten. ich meine, ich habe keinen Bezug mehr zu der Zeit davor.
Da denkt man einfach nur, Mensch, hört das überhaupt irgendwann nochmal auf? Hört das irgendwann nochmal auf? Wird es irgendwann nochmal besser?
Das sind die Freitage. Obwohl ich nicht auf den Kalender gucke und... Aber die Freitage sind eben ganz schwer. Freitag ist eigentlich ein schöner Tag. Da freuen sie sich aufs Wochenende, dass sie ein bisschen Freiraum haben. Und diese Grundstimmung ist eigentlich noch da, aber dann kommen sie Freitagnachmittag nach Hause und die Wohnung ist leer.
Neulich ging es mir so, es war kurz nach 11 und ich ging zum Unterricht und in der Schule war es ruhig, es war leer. War ein ganz ungutes Gefühl. Und ich bin wirklich in den Raum, ich war kurz davor wieder umzukehren und irgendwo rauszurennen aus dem Gebäude. Es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, in den Klassenraum reinzugehen. Die Klasse war ja schon drin. Es war eben ruhig, es war Freitag und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin hier völlig auf dem falschen Weg. Ich bin auch völlig in die falsche Richtung. Ich muss eigentlich raus hier.
Also ich versuche einfach mehr die Zeit zu genießen, die ich habe. Mit Kindern oder mit der Familie. Also wenn wir dann in Urlaub fahren wollen, dann fahren wir eben. Jetzt fahren wir das Auto, wir brauchen kein neues. Ja, wir fahren das alte so lange, bis es kaputt geht.
Ich habe mir eben jetzt ein neues Auto gekauft. Eins, was ich immer haben wollte. Wo ich mir sage, das kannst du später immer noch kaufen. Na, wann ist später? Später ist morgen. Später ist nächstes Jahr. Man weiß nie, was passiert.
Man wird immer wieder von Leuten gefragt, ja, da muss man viel bewusster leben und sich überlegen und was man so sagt und mehr Zeit füreinander haben. Ich kann einfach sagen, so wie es war es richtig. Die Zeit, die wir gehabt haben, haben wir sehr intensiv miteinander verbracht und kann sein Leben ja auch nicht danach ausrichten, dass mal irgendwas passieren könnte.
Bei Freundschaften ist es mir heute sehr, sehr wichtig, auch zu sagen, wann immer ich einen Menschen gern habe oder was immer ich an einem Menschen schätze, dann sage ich dem Menschen das auch sofort. Weil es gab so viele Lehrer, bei denen ich gewollt hätte, dass sie noch so vieles von mir auch wissen, was ich über sie gedacht hatte. Und wenn sie dann weg sind, man bereut es einfach.
Für die war es auch die schreckliche Erfahrung, dass da auch zwei Schüler tot sind. Andere Schüler haben Glück gehabt. Indem sie vielleicht von einem Farbkasten oder vom Brillenetui, wo die Schüsse abgefangen wurden. Wenn ich die Schüler heute sehe, wenn ich denen in das Gesicht gucke, es zerreißt mich fast zu sehen, diese ehrlichen Augen von diesen Schülern, was sie für ein Glück gehabt haben.
Da sind manche wirklich erwachsener geworden. Es gibt auch welche, die es schon vorher schwierig hatten am Gymnasium, diese Leistungen zu erfüllen. Die das jetzt doppelt schwer haben, eben auch, ne? Unter diesen Umständen.
Und denen möchten wir natürlich auch helfen, aber da den richtigen Weg zu finden, das ist total schwer. Da macht man sich, glaube ich, auch mehr Gedanken als vorher.
Ich habe dann so mein Bild, womit ich jetzt eigentlich leben muss. Ja, wie das mal werden wird, ich weiß es nicht. Ich habe auch die Hoffnung, dass es irgendwann mal nicht mehr ganz so weh tut.
Und für mich ist es immer noch so, dass ich also so diese Endlichkeit des Lebens immer noch sehr spüre. Stärker als früher. Und das bedrückt mich auch oft. Also wenn Sturm kommt, dann bin ich ganz depressiv. Weil ich so diese vernichtende Kraft spüre.
Our sensation seeking is being abused. Media is being used. Help me, I'm confused. My conscience just went loose. My teachers wrote me that we gotta be strong. And that's exactly what we gotta be, 'cause everything else is wrong. Now we longing for the future to be fair. Especially long, especially long.
Ich für mich habe einen bestimmten Grad wieder erreicht an Normalität. Ich für mich habe wieder entdeckt, die und die Dinge kann ich weiterhin machen. Ich habe Musik, an die ich mich festhalten kann. Ja, viel reden mit Freunden. Das Lied hat mir damals ja bei der Verarbeitung geholfen. Im Großen und Ganzen denke ich auch, dass ich damit jetzt umgehen kann. Also es ist nicht mehr so, dass es mich jetzt tagtäglich runterreißt oder irgendwas.
Viele Menschen oder auch Schüler, die sind jetzt noch nicht von ihm los. Also haben vielleicht auch Selbstmordgedanken oder ja, siehe. Sie haben halt Süchte, wie zum Beispiel Bulimie oder sie ritzen oder ja, sie wollen nicht mehr auf der Welt leben, weil sie halt so viel Elend oder weil sie so viele Menschen auf einmal verloren haben. Also obwohl er schon tot ist, richtet er eigentlich immer noch Unheil an. Er ist halt nicht vergänglich. Für uns Schüler und für die Lehrer und ich denke für alle, die das miterlebt haben.
Ja, wir haben den letzten Freitag sogar gefeiert. Die Lehrer. Mittags. Nach der Schule. Das erste Mal, das war richtig toll. Ja, es war auf einmal ein Freitag. Wenn ich das jetzt mal überlege, was wir eigentlich getan haben. Wir haben an einem Freitag gefeiert. Und alle fragten, was feiern wir denn heute? Dann habe ich noch gesagt, weil heute Freitag ist. Da ist mir aber der 26. überhaupt nicht im Sinn gewesen. Da war mir Freitag im Sinn, der letzte Tag der Woche. Ja. Und dann, wen feiern wir? Wir feiern uns. Wenn man das wieder kann, nur kurz, war nicht lange, aber vielleicht anderthalb Stunden, dass wir zusammengesessen haben und entspannt da gesessen haben, das erste Mal. Das war gut. Der Freitag war ungefährlich.
We gotta think about whatever might have not been right and not just think and say, but also act and change whatever made it happen that Friday. We gotta learn, grow as a result and we gotta blame us all, 'cause it was everybody's fault. 'Cause it was everybody's fault.
Amok in Erfurt. Feature von Henry Bernhard. Im Originalton waren zu hören Detlef Beer, Christoph Brinkmann, Annika Fröse, Lutz Pockel, Franziska Pollock, Anke Roschke, Felix Vater, Petra Vater und andere. Musik Recon und Delik. Ton und Technik Jutta Körner und Angelika Körber. Regieassistenz Wiebke Stark. Regie Henry Bernhard. Eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandradio Berlin, SFB ORB, dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk 2003.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.